Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich zu Gast bei der lieben Christina Gran. Hallo, liebe Christina.
Hallo, Andreas.
Schön, dass ich bei dir sein darf.
Schön, dass du dich extra hierher gewagt hast.
Ja, ich hab's gefunden, Hanau auf der Landkarte zu finden. Ja. Hat alles gut geklappt und wir hatten jetzt schon einige Zeit zusammen. Es gab schon lecker Kuchen für mich und lecker Kaffee. Von daher bin ich massiv tiefenentspannt und wohlgesättigt sozusagen und jetzt ganz gespannt auf dein Glückfinder-Interview. Und du bist auch völlig relaxed.
Das bin ich, ja. Ich frage mich gerade so, was erzähle ich dir? Wo fange ich an in diesem 42-jährigen Leben? Erstmal.
Vorne.
Genau. Erstmal kann ich wirklich dazu sagen, dass es für mich eine Ehre ist, dass du hierher gekommen bist.
Oh, sehr gerne. Sagen. Vielen Dank.
Für mich ist Hanau eher sowas, wofür ich mich erstmal versteckt habe. Mhm. Ich fand die Stadt nicht so schön. Und ich hatte auch noch nicht so die Wertschätzung für mich und für all das, was ich erschaffen habe. Mhm. Und dass ich dich jetzt hier in unser kleines und dennoch sehr liebevolles Hotel einlade, das war für mich auch ein mutiger Schritt, weil ich immer so dachte, wer weiß, ob es ihm gefällt. Mhm. Vielleicht entspricht es nicht den Anforderungen.
Ach Quatsch, ist super schön hier. Wir sitzen hier wunderschön in einem tollen Hotelzimmer, ist alles perfekt. Ich fühle mich rundum wohl. Ich hatte einen super leckeren Kaffee, wie gesagt.
Und da siehst du, das spiegelt halt so ein bisschen mein früheres gesamtes Dasein wieder. Ne? So dieses Gefühl, ist das, was ich bin, ist das, wer ich bin, wirklich ausreichend?
Und bin ich genug sozusagen?
Genau, bin ich genug. Das war für mich genau im Grunde die Hauptfrage. Und ich hätte mir die bis zu meinem bestimmt 30., 35. Lebensjahr immer mit einem Nein beantwortet. Ich selbst hatte immer das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht genug, es müsste besser sein. Und bin dadurch wirklich durch so tiefe Tiefen gegangen in meinem Leben. Durch eine absolute Selbstablehnung, durch Selbsthass, durch Selbstzerstörung mein ganzes Leben lang. Und durfte mich aber wie so eine Seerose aus dem allertiefsten Schlamm raus in einen wunderschönen See entfalten. Mhm. Und das macht mich glücklich. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, so für mich, jetzt sitze ich hier und auch wenn am Anfang so ein kleiner Zweifel da ist, im Sinne von, wird es ihm gefallen, wird er zufrieden und happy hier sein, wird die Stimmung gut sein, komme ich dann immer mehr wieder bei mir an. Mhm. Obwohl ich mich kurz verlasse und so ein bisschen Sorge habe, komme ich dann schnell wieder zu mir und weiß, dass jeder von uns einfach etwas zu bieten hat und ganz einzigartig ist. Und auch unser Hotel, unser kleines hier und all mein Weg ist ein schöner Weg für mich gewesen, ein intensiver Weg und vielleicht auch ein interessanter Weg für andere, vielleicht auch Frauen, die mit Selbstzweifeln zu tun haben. Ich habe immer das Gefühl, auch in meinen Seminaren sitzen unglaublich viele Frauen, die so toll und einzigartig sind und überhaupt nicht darum wissen. Und das ist mehr und mehr so meine Vision auch geworden. Menschen, besonders jungen Frauen, auch aus Essthematiken oder Suchtproblemen oder Selbstzerstörungstendenz rauszuhelfen, hin zu einem wirklich erfüllten, glücklichen Leben im Sonnenschein und in Freude. Und ich hätte das früher nie gedacht, dass mir sowas zustünde. Und wenn du dann jetzt siehst, ich habe dir unser neues Haus am See gezeigt, dass wir uns jetzt gekauft haben. Ich bin mittlerweile in einer glücklichen Beziehung. Ich kann essen, ich kann gesund leben und ich will es auch. Ich liebe meinen Körper, ich liebe mein Aussehen und ich fand mich so furchtbar früher. Ich habe mich so abgelehnt und jetzt stehe ich vorm Spiegel und denke mir so, du bist wirklich gut, so wie du bist. Du bist einfach toll, ich liebe dich. Da denke ich mir so, Wahnsinn. Wahnsinn, was ich da für den Weg gegangen bin. Und darauf bin ich auch stolz.
Das kannst du auch sein. Lass uns ein bisschen über deinen Weg reden. Also das, du hast es eben schon angedeutet, das kommt alles aus einer Zeit früher, Kindheit, Jugend, ja, wo du, sagen wir mal so, nicht so gut mit dir umgegangen bist.
Absolut nicht. Also während du das schon sagst, kriege ich wirklich so einen Schauer, eine absolute Gänsehaut. So als ob du mich noch mal einen Moment mit hineinnehmen würdest in die damalige Zeit.
Kurz. Wir sind kurz. Da ganz kurz. Genau. Sekunden oder sind wir auch schon wieder raus?
Ja, es ist wirklich, ich hatte irgendwie so von meinen Eltern so eine Art Schuld unterbewusst natürlich aufgeladen bekommen für deren wirklich sehr schweres Leben. Also meine Mutter wurde wohl aus ihrer wohlhabenden Familie erstmal verstoßen, weil sie Schmach über die Familie brachte mit ihrer Schwangerschaft, die recht früh war, mit 18. Und das war überhaupt nicht standesgemäß, das Ganze. Und so haben die Eltern sie erstmal abgeschoben in dieses wunderschöne Industriestädtchen Hanau. Und du merkst die Ironie in meiner Stimme. Und meine Mutter war halt zutiefst unglücklich, ne, über das Ganze. Kommt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, landet in einem heruntergekommenen Klitschen-Restaurant, kann man es gar nicht nennen, Kneipe mit einem Hotel. Und muss um ihr eigenes Überleben irgendwie kämpfen mit einem Mann, der sie permanent betrügt. Mein Vater war immer schon ein Mann der Taten, sag ich mal, ein Lebemann, ja. Und ich glaube, diese ganze Beziehung war auch eher so eine Verzweiflungstat zunächst mal. Und so kam ich halt in der Familie hier in Hanau auf die Welt, die sehr unstet war und unsicher. Ich hatte gefühlt kein Zuhause und sollte auch eigentlich weggegeben werden. Es stand immer wieder so zur Debatte, mich einfach zur Adoption freizugeben in den ersten Jahren.
Krass ist, dass du das weißt. Also das finde ich, das finde ich den Oberhammer, weil ich meine, man kann sich ja als Elternteil vielleicht während der Schwangerschaft mal kurz so drüber unterhalten. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das eine tolle Idee ist, aber das ist ja möglich. Aber das einem Kind mitzugeben, ist ja schon strange. Mhm. Ja, also dass diese Information ist, würde ich sagen, bei dem Kind mal dermaßen fehl am Platz, weil das ist das Letzte, das das wissen sollte. Ja.
Aber das war sehr deutlich zu spüren. Also es war auch, gab auch sehr viel körperliche Gewalt. Es gab weggesperrt und eingesperrt werden in dunkle Räume. Es gab auch abgeschoben zu werden.
Okay,
wochenlang.
Wir gehen da jetzt gleich wieder raus.
Nee, aber es ist wirklich, ich sage dir, jeder kleine Teil gehört zu mir und ich möchte ihn nicht vermissen. Anscheinend habe ich mir da oben auf der Seelenebene echt auf die Fahne geschrieben, Menschen unterstützen zu wollen. Und um das wirklich möglichst gut zu tun, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, alles selbst erlebt haben zu wollen, was es so an Bandbreite gibt. Und das ist das, was mich heute auch auszeichnet. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgend so eine Therapeutin, die aus der Theorie heraus jetzt ihre Werkzeuge zieht und sagt, wir könnten noch mal das und das machen. Ich kenne alles, glaube ich.
Und dennoch, ich meine, du hast dich ja daraus, ich nenne es jetzt nicht gekämpft, aber du hast dich ja daraus manövriert, will ich jetzt mal sagen, by your own. Das heißt, da war ja auch bei dir jetzt nicht die Therapeutin da sozusagen, sondern du hast es ganz alleine sozusagen erkannt. Wie hast du das gemacht? Wie war das für dich möglich?
Also erstmal kriege ich schon wieder Gänsehaut. Muss ich sagen, bin ich ein unglaubliches Glückskind. Deswegen passt das auch so schön. Mein ganzes Leben lang habe ich schon, auch wenn es so tief dunkel und schwer und traurig und einsam war, hatte ich immer irgendwo das Gefühl, ich bin ein Glückskind. Weil bei allem, was ich erlebt habe, habe ich erstens überlebt. Und zweitens habe ich mein Leben auch immer wieder die Kurve, in meinem Leben immer wieder die Kurve bekommen. Ich habe immer sehr glückliche Begegnungen gehabt. Und ich war eben durch dieses Hochsensible, war ich wie in einem Sensor oder ich habe einen Sensor in mir und um mich herum, der genau weiß und fühlt, was gut und was nicht gut ist. Und ich habe halt früher nicht drauf vertraut. Das war vielleicht mein Problem damals noch oder mein Thema, sagen wir es mal lieber so. Und ich wusste schon immer genau, wo es jetzt lang geht. Also ich habe es einfach intuitiv gefühlt und so bin ich auch zum Markt besser gekommen. Intuitiv. Ich sehe unter 100 verschiedenen NLP-Anbietern, da will ich hin. Und das mache ich dann auch. Und so habe ich im ersten Burnout, den ich mit 25 Jahren hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was für mich tun. Ich habe die Leistungsschiene verlassen und war bis dahin nur
was
am
hast du
Arbeiten.
Was hast du damals gearbeitet?
Ich war mit 16, ist meine Mutter nach Spanien gegangen, als ich 16 war, mit 15. Als ich 15 war, ist mein Vater gestorben, ganz plötzlich. Meine Schwester hatte starkes Asthma, ist weggekommen in ein Asthma-Internat und so war peng, die ganze Familie weg. So. Und dann stand ich hier und wusste überhaupt nicht weiter. Und bin dann hier alleine, so alleine vor mich hergewurschtelt, weil der Vormund meiner Schwester gesagt hat, ich rate dir, nimm mich nicht als Vormund, du bist schon so selbstständig, scheinbar dein ganzes Leben lang musstest du das schon sein. Geh deinen Weg, in 2 Jahren bist du 18, du schaffst das schon irgendwie. Aber wenn ich dich jetzt unter meine Vormundschaft nehme, wird's schwer. Also habe ich hier so vor mich hingelebt, meine Schule gemacht. Und da meine Mutter immer mich sehr klein gehalten hat und mir nichts zugetraut, war ich ein Kämpfer, schon früher. Also sie hat immer so gemeint, wenn du die Realschule schaffst und eine Näherausbildung machst, dann können wir froh sein. Und wenn irgendwann mal einer dich hier nimmt als Frau, dann habe ich Glück gehabt. Mal gucken, ob dich überhaupt einer haben will. Und ich habe dann immer gekämpft. Ich habe gedacht, nein, ich ich muss mehr schaffen, damit ich gesehen werde, so, ne? Und dann habe ich versucht, Einser Abitur zu machen, und das durfte ich eben immer nur dann. Ich durfte nur dann die Schule weiter besuchen, wenn ich die Beste war. Mhm. Weil dann konnte sie nichts sagen. Dann hatte sie meine Großeltern auch nicht mehr hinter sich, ne? Mhm. Die zwar auch immer schön Druck gemacht haben, aber die dann gesagt haben, naja, wenn sie jetzt halt einen Einserschnitt hat, dann lass er halt das Abi machen, mein Gott. Und so habe ich mich immer weiter gewurschtelt, habe dann Studiengänge abgeschlossen, BWL habe ich abgeschlossen, dann habe ich eine Doktorarbeit angefangen und habe den MBA angefangen und wollte den auch machen und habe Gott sei Dank bei der Doktorarbeit dann aufgehört damit, ne, weil ich gemerkt habe, ich habe das Geschäft übernommen mit 18, das habe ich mal ganz dieses kleine Detail vergessen, ich habe das Hotel und Restaurant übernommen. Das
ist ein winzige Detail,
ja. Ja, genau, und habe das so möglichst nach oben gebracht, zu dem gemacht, was es dann war, ein Drei-Sterne-Haus, das sehr gut lief, schöne Bilanzen vorweisen konnte. Und ich war ganz verwundert, weil so im Außen dachte ich, jetzt müsste ich doch mal langsam vielleicht auch von meiner Familie akzeptiert werden. Das ist aber überhaupt nicht der Fall gewesen. Mhm. Also sie haben mich weiterhin nicht gesehen oder nicht wirklich akzeptiert als Familienmitglied, vollwertiges. Immer so ein bisschen abfällig. Und der Satz war auch immer, mal schauen, bald ist es pleite. Und das hat mich immer angespornt. Auch, dass meine Mutter mich so wenig sehen konnte, hat mich angespornt, ne? Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dieser äußere Erfolg, dem ich so hinterhergehechelt bin, für den ich so viel gearbeitet habe, auch hier im Restaurant Hotel, der hat mich immer unglücklicher im Innen gemacht. Weil ich immer weniger auf meine Stimme gehört habe, die im Innen ganz laut schon gerufen hat. Und auch diese Art, mit der ich in der Welt bin, die habe ich so weggedrückt. Ich wollte mich einfach nicht akzeptieren mit dieser Sensitivität, mit diesem ganz anders sein als der Rest meiner Familie. Weißt du, bei denen, wenn du da zu denen zum Essen kommst, da heißt nicht, Andreas, wie geht's dir? Da heißt, Andreas, was machen die Geschäfte? Da gibt es nicht irgendwas Internes, Liebevolles, ja? Da zählt nur Backfisch, da zählt nur so, jetzt mal Butter bei die Fische, was für einen Erfolg hast du im Außen? Und ich dann immer so, ja, okay, ich habe mein Prädikatsstudium abgeschlossen, jetzt mache ich die Doktorarbeit und aha, okay, mal gucken, ob das packt. So, ne? Und das war dann wieder der nächste Ansporn zu sagen, natürlich packe ich das, ich muss es packen, damit ich gesehen werde. Und da bin ich meiner Familie auch zutiefst dankbar. Weil letzten Endes habe ich dann mit 25 schon so einen schönen Lebensstandard erreicht, dass ich mich anfangen konnte, nach innen zu wenden. Und dann habe ich alles das gelernt, was mich wirklich interessiert hat. Denn schon als ich jung war, also jung bin ich immer noch, aber als ich 16, 17 war, wollte ich so gerne Psychologie studieren. Aber es hieß, nee, also wenn du überhaupt was studierst, dann BWL. Also habe ich BWL studiert. Und dann habe ich angefangen, all das aufzusaugen in mich hinein an Ausbildungen, was ich finden konnte über Psychologie. Und letztlich nur, um mich selbst zu heilen. Weil ich da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Lage war, nur irgendetwas zu essen. Ich konnte nicht. Alles, was ich aß, wurde mir total schlecht oder ich bekam Durchfall. Ich hatte auf alles Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich habe mich wirklich jahrzehntelang im Grunde nur von Apfelsaftschorle ernährt. Und habe kaum noch was gegessen und bin immer tiefer in Essstörungen abgedriftet. Was anderes war das nicht. Und heute weiß ich, in meinem Bauch war einfach auch all das wie so ein Schwamm, der sich vollsaugt, auch mit all den Gefühlen, die so um mich herum ausgestrahlt werden, die so ungefiltert in mich reinflossen. Und ich hatte kein Werkzeug, um mich zu schützen, weil ich auch gar nicht darum wusste, dass es solche Menschen gibt, die so ihre ganzen Sensoren im Außen haben und aber überhaupt noch nicht wissen, mit dieser Gabe letzten Endes eigentlich umzugehen. Und es ist auch so, dass ich immer schon Dinge wusste vorher. Und es geht so ein bisschen in diese mediale Richtung, wo ich wirklich so bei mir dachte, jetzt bist du plötzlich völlig bekloppt. Du bildest dir ein, du siehst irgendwelche Seelen, du bildest dir ein, du nimmst was wahr an Schwingung. Jetzt gehst du ja ganz ab. Und das habe ich so weggedrückt und wollte das nicht haben und habe immer versucht, anders zu sein, als ich bin. Und irgendwann, eben auf diesem Weg, immer mehr zu mir, habe ich festgestellt, dass es eine totale Gabe ist, über die ich unglaublich dankbar bin und die mich auch immer schon, um wieder auf deine Frage zurückzukommen und den Loop mal endlich zu schließen, vielen Dank für deine Geduld, da wieder hinzukommen, zu merken, ich wurde immer gut geführt und ich war immer zutiefst begleitet. Auch wenn ich mich so einsam und verlassen gefühlt habe, es war immer der nächste Schritt schon wie für mich bereit. Und der kam von ganz alleine in dem Moment, wo ich mal eine Sekunde diese Kopfstimme habe, zum Verstummen bringen können und hier hineingefühlt habe in meinen Bauch, den ich so verachtet habe lange Jahre, weil er immer Probleme in Anführungsstrichen gemacht hat. Dabei hat er permanent nur Hinweise gegeben darauf, dass gerade was nicht stimmt.
Wie hast du diese Stille gefunden?
Ich habe die Stille über Yoga gefunden. Das war mein erster Zugang, Yoga. Wirklich einfach nur Yoga, weil ich so in der Anspannung war, dass ich mich in Bewegung, in der fließenden Bewegung erst einmal langsam mir selbst und meinem Körper widmen konnte. Und über das Yoga, in dem ja auch sehr viele Atemübungen gemacht werden, Und im Grunde ist da auch Yoga etwas, wo du immer mehr in eine Stille kommst und die Asanas gar nicht mehr machst, sondern nur noch bist. Das ist ja eigentlich die höchste Form des Yoga. Mhm. Und über so eine 5-jährige Yogalehrerausbildung beim BDY bin ich da immer mehr hingekommen. Mhm. Das heißt, ich habe über meinen Körper und über das Wahrnehmen meines Körpers und damit auch über die schrittweise Akzeptanz meines Körpers ganz langsam über Jahre hinweg immer mehr und mehr zu mir gefunden. Mhm. Das war der Anfang. Dann kamen zahlreiche wunderbare Ausbildungen dazu.
Und du, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, weil, also ich habe auch Yoga gemacht. Mhm. Und meine Gedanken beim Yoga sind nicht verstummt, die sind eher exponentiell gewachsen im Sinne von, au, oh, nee, oh, das tut weh, nein, ah, mach ich das jetzt richtig, oh, die Hand rechts, nein, links, ah, ich glaube, ich falle um, nein, nein. Und wenn ich dann wirklich mal kurz in der Stille war, kamen so Gedanken wie, ah, ich könnte Mittag noch die Waschmaschine anmachen und vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht, ich weiß nicht, aber ich meine, also mir persönlich und andere Sachen, also ich habe ja schon mit vielen Leuten geredet, die sagen dann, guck auf eine Karte. Wenn ich auf eine Karte gucke, dann denke ich auch drüber nach, was ich jetzt für den nächsten Blogartikel schreibe und wen ich noch alles interviewen könnte. Ich habe eine andere Art und Weise, zur Ruhe zu kommen. Deshalb wollte ich das jetzt von dir wissen, was es bei dir ist, weil es natürlich für jeden was anderes ist, ja. Und ich finde es schön, wenn es jetzt bei dir Yoga ist. Bei mir war es Yoga, ich habe es probiert, wie gesagt, nicht, vielleicht habe ich es auch falsch probiert, aber tatsächlich dieses Momentum von nicht mehr denken.
Also ich kann dir wirklich sagen, dass auch ich das äußerst selten habe, noch immer. Mhm. Es geht, glaube ich, für mich auch gar nicht darum, dass ich nicht mehr denke. Ich habe gelernt, dass dieser Kopf, den ich auch sehr verurteilt habe, weil er genauso schnell auch wie deiner war, dass der mich ja einfach auch immer unterstützt hat. Es ist zutiefst wichtig, einen solchen Kopf zu haben. Und ich hatte das immer auch wie du. Ich hatte schon so Verästelungen in meinem Kopf, Plan A, Plan B, wenn das nicht gut, Plan C, Plan D. Und das war auch beim Yoga so. Das bedeutet jetzt nicht, dass das aufgehört hat, sondern ich habe es gelernt zu akzeptieren, mit einem Gleichmut anzusehen und dennoch nicht mehr so identifiziert zu sein mit diesen Gedanken, sondern die wie Wolken so vorbeiziehen zu lassen. Und glaub mir, der Himmel ist manchmal voll mit Wolken, die vorbeiziehen, ja? Und weißt du, auf der anderen Seite bin ich auch dankbar dafür, weil ich einfach total gut organisieren kann dadurch, weil ich eine Struktur habe dadurch, weil ich auch weiß, ich erreiche mit Hilfe dieses klugen Köpfchens hier alles, was ich will. Und ihn auszuschalten ist, glaube ich, bei den meisten Menschen, die hier in unseren europäischen Graden leben, eine Herausforderung, an der wir scheitern würden. Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt. Für mich war das einfach so eine beruhigende Sache, meinen Körper mal zu spüren, weil ich festgestellt habe, dass ich über die Hälfte des Tages gar nicht in meinem Körper bin, sondern lieber außen irgendwo rumschwebe, wenig geerdet bin, weil es mir in meinem Körper nicht gefiel. Das heißt, ich hatte gar nicht das Gefühl von Heimat, weder im Außen noch im Innen. Und ich habe festgestellt, wie kann ein Mensch eine Heimat im Außen finden, wenn er sie nicht im Innen hat. Und da hat mir Yoga einfach geholfen und dann Sport natürlich auch. Joggen mache ich sehr, sehr gerne. Hm. Aber so ein langsames, meditatives, nicht so ein Fluchtjoggen, weißt du? Manchmal hast du das Gefühl, wo flüchten die hin, ja? Also was ist los? Ist was passiert? Weißt du, da denke ich mir so, warum rennt ihr so? Und ich laufe eher sehr langsam, ne? So, und komme dann immer mehr in so eine Ruhe und in das Geerdetsein. Und bei mir geht es im Speziellen immer nur wieder darum, zurückzukommen zu mir, mich zu erden. Das merke ich auch dann, wenn ich so gegen irgendwelche Ecken renne. Weißt du, in meiner Wohnung, in der ich jetzt seit 1 Jahr 3 Monate bin, renne ich gegen Ecken, die ich kennen müsste, immer nur dann, wenn ich nicht wirklich bei mir bin. Das sind dann immer so Indikatoren. Und der Atem hilft mir, einfach auch tiefer zu atmen und das Richtige zu essen. Ich habe mich betäubt mit Essen und ich wusste, mit Substanzen, die ich heute als Suchtsubstanzen bezeichnen würde, wie exponentiellen Zucker oder Süßstoffe oder Fleisch, das würde ich alles überhaupt nie mehr essen. Und ich war auch nie ein Fleischesser. Ich habe das schon immer gefühlt, dass es nicht meine Nahrung ist. Aber auch da habe ich mich am Außen orientiert, und zwar am falschen Außen damals oder vielleicht auch dem genau richtigen damals, um eben über diesen Weg des Ausprobierens all dessen, was mir nicht dient, endlich dahin zu kommen, zu dem, was mir dient und was ich übrigens schon immer gefühlt habe. Ich glaube, wir alle haben einen ganz, ganz klaren Wegweiser in uns. Wir haben nur vergessen oder etwas verloren, in uns darauf zu hören. Und das ist auch das, was meine Mission für mich jetzt hier ist. Meine Mission ist, die Menschen wieder hinzuführen zu einer Verbindung zwischen Kopf und Herz. Weißt du, das haben wir verloren. Wir vertrauen nur noch dem Kopf und dann finden wir ihn sogar hinderlich, weil er permanent am Arbeiten ist und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Das kenne ich auch, dass ich nächtelang wach liege und kann gar nicht mehr schlafen vor lauter Plänen, die ich strukturieren muss. Und weißt du, meistens sind das ja sowieso Pläne, die komplett hinfällig sind, die wir gar nicht nutzen können. Und durch diese ganze Lebenserfahrung, glaube ich, habe ich immer mehr gelernt, ruhiger zu werden, im Außen und auch im Innen. und den Kampf auch mal aufzugeben. Mhm. Ich habe immer gekämpft. Und schon alleine eben durch dieses nicht da sein dürfen, nicht da sein sollen, durch dieses immer unterschätzt werden, war ich ja immer nur im Kampfmodus, eigentlich rund um die Uhr. Und jetzt ist das so herrlich entspannt in mir. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Und das haben wir auch vorhin so schön miteinander besprochen. Ich kann auch mein Ego da sein lassen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass wir unser Ego komplett in diesem Leben beseitigen können. Ich kann es an die Hand nehmen und kann mit meinem Ego gehen und über mich selbst lächeln, wenn es mal wieder ganz stark da ist. Und ich habe ein ziemlich starkes Ego. Und dennoch, es darf da sein. Und das ist auch, glaube ich, etwas, das mir in meiner ganzen Zeit sehr viel geholfen hat. Dieser Satz, alles darf da sein. Der hat für mich eine ganz wichtige Bedeutung. Auch negative, in Anführungsstrichen, Gefühle, wie Trauer, das Gefühl der Einsamkeit, Wut, Schwere, alles das darf da sein. Und nachdem ich das immer mehr verinnerlicht habe, ist das Leben wirklich leichter geworden.
Dieses Annehmen.
Ja, annehmen, was ist, genau. Ja,
das ist annehmen so. Und akzeptieren und halt eben dann gemeinsam sozusagen mit dem, was von Gott gegeben ist, sozusagen, oder was gegeben ist, das Leben sozusagen meistern. Mhm. Und du bist dann aus dieser Essstörung und aus diesen ganzen Selbstverurteilungen bist du rausgekommen. Und was du vorhin gesagt hast, sehr sensibel, etwas, was es bei manchen Menschen gibt, vielleicht sogar bei vielen. Manche haben halt das Glück, dass es erkennen, dass es so ist, dass man tatsächlich auch spürt, was einem gut tut und was einem schlecht tut. Was, und das ist mir nochmal wichtig, dass ich das sage, von Mensch zu Mensch unterschiedlich
absolut.
Ist.
Absolut, ja,
also
recht.
Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass jemand sagt, wie du, was jetzt gerade die Ernährung ein sehr schönes Beispiel darstellt, ich habe das gespürt, dass das nicht für mich richtig ist. Ich habe das auch probiert und ich habe es ausprobiert und festgestellt, mein Weg ist es nicht. Und ich glaube, es gibt für jeden einen Weg und jeder sollte das, ohne das andere zu verurteilen sozusagen, das mal austesten, ob es was für einen ist. Und so hast du es ja letzten Endes auch gemacht. Und als du gemerkt hast, ein Schritt in diese Richtung bringt mich meinem Ich, meinem Selbst näher, dann gehe ich mal mehrere Schritte in diese Richtung. Und wenn du in eine Richtung gegangen bist, wo du festgestellt hast, das entfernt mich eher wieder von mir selbst, dann bist du wieder zurückgegangen in den Schritt und hast gesagt, ich probiere was anderes aus. Und das sollte natürlich jeder da draußen für sich selbst herausfinden. Wichtig ist eben, wie du es so schön sagst, den Kontakt mit sich, ja, von Kopf zu Herz sozusagen, von Verstand zu fühlen, den herzustellen und sich überhaupt mal wieder zu fühlen und sich selbst vielleicht auch zuzuhören und auf das eigene Körperfeedback, das wir uns ja tatsächlich in der Regel jeden Tag senden, auch mal zu hören und das auch mal anzunehmen.
Absolut, und du sagst es so schön, bringst es auf den Punkt, das ist genau der Punkt. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass die Menschen sich noch nicht so trauen, wieder auf das Herz zu hören, weil da manchmal auch durch die Kindheit und durch die Erlebnisse, die wir hatten, noch alte Gefühle abgespeichert sind, die wir lieber nicht mehr fühlen wollen. Die aber sowieso durch die Spiegelgesetze immer wieder auf uns zukommen. Das heißt, ich gehe zutiefst davon aus, dass das, was uns begegnet und uns sehr trifft oder triggert, was mit uns zu tun hat.
Klar.
Und ich bin ganz, ganz sicher, dass wenn wir wieder auf unser Herz hören und diese Zeichen, die uns da gegeben werden, jeden Tag nutzen, um das mal zu fühlen, was da gerade ist in uns, ja, auch dieses Herz, das vielleicht manchmal so zugeschüttet, so will ich es jetzt mal nennen, von diesen alten Gefühlen noch immer ist, wieder frei wird und dann wie diese Seerose aus dem See heraus wachsen kann, um nach oben zu scheinen und sich auszudehnen und in der vollen Pracht und Blüte da zu sein. Aber dazu braucht es unter Umständen, dass wir uns nochmal diesem alten Ballast liebevoll widmen, ohne jetzt darin uns zu ahlen oder zu suhlen. Das ist überhaupt nicht das, was ich damit meine, sondern nur noch mal ganz liebevoll hinzuschauen. Und da finde ich auch diese Arbeit mit dem inneren Kind immer so wertvoll. Ich nehme die kleine Tina ganz oft an meine Hand und ich gebe ihr eine Heimat und ich höre auf sie und gucke, wie es ihr gerade geht. Und wenn sie wieder das Gefühl hat, sie sei ausgeschlossen oder einsam oder alleine oder würde etwas nicht schaffen, und das hat sie sehr häufig noch, dann nehme ich sie zu mir und sage, es ist alles okay, ich, die Große, bin da. Und auch das so ein bisschen mal dissoziiert zu betrachten, ne? Und nicht immer so komplett drin zu verschwinden in irgendwelchen Gedanken, die wir ja dann glauben. Und das ist das einzige Problem eigentlich an den Gedanken, dass wir sie glauben. Und auch der Kleinen, in der ich mich oft verloren habe, statt mich wieder rauszuziehen und zu sagen, okay, diese Zeiten sind vorbei und du bist jetzt die Große. Das ist die Kleine. Und dann nehme ich jetzt die Kleine zu mir und gehe weiter. Das ist das ist wieder ein sich ermächtigen, das ist wieder ein in den Schöpfer zurückkehren, der wir sind. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir hier alle unglaublich große Schöpfer sind. Denn ich sehe das an meinem eigenen Leben, wenn ich mir überlege, was ich mir früher erschaffen habe und was ich mir jetzt erschaffe, das ist ein solch himmelweiter Unterschied, das ist eine unglaubliche Bandbreite an riesengroßem Mist, den ich mir erschaffen habe, über unglückliche Partnerschaften, über Mangel ohne Ende, über Kampf und Anstrengung und 14 Stunden Arbeit am Tag mindestens für ein halbwegs okay Geld, hin zu einer Arbeit, die ich liebe, die ich nicht mal Arbeit nennen kann, die mich ohne Ende beseelt. Eine Partnerschaft, die so glücklich ist und dennoch steht jeder für sich. Es ist nicht so ein, gib du mir was, nein, gib du mir was. Okay, wir sind so eine Art, ja, wir verbrauchen uns miteinander oder gegenseitig Beziehung, in Anführungsstrichen. So wie ich das manchmal so, ja, manchmal habe ich das Gefühl bei manchen Paaren, das weiß ich nicht wirklich. Also es gibt solche und solche und glücklicherweise gibt es sehr glückliche Paare, die sich miteinander befruchten und wachsen. Und es gibt auch andere, wo ich manchmal mich frage, warum seid ihr wirklich zusammen?
Ja, weil manchmal, glaube ich, auch relativ schwer wird, wenn man erkennt, wenn man auf seine innere Stimme hört, auf sein Herz hört und man da vielleicht Dinge hört, die einem nicht gefallen. Da bedarf es dann natürlich auch mal ein Stück weit, wie soll ich sagen, Zuversicht. Ich nenne es absichtlich nicht Mut, weil damit hat es für mich nichts zu tun, sondern Zuversicht, diesen einen Schritt zu gehen, der vielleicht augenscheinlich als der nicht korrekte, aber langfristig auf jeden Fall der zielführende sein wird. Und ich glaube tatsächlich, wie du sagst, wenn man auf die innere Stimme hört, die einen guidet, dann wird man als Seerose sozusagen an der Seeoberfläche erblühen. Vielleicht auf einem anderen See, als man vermutet hat, als man noch unter der Oberfläche war. Aber man wird erblühen, das ist ganz sicher, ja.
Absolut, das ist auch so ein Thema, ne? Also ich selber bin leider oftmals immer noch ein Sturkopf und ich habe immer wieder festgestellt, dass ich sehr schön dazu tendieren kann, gegen eine Wand immer wieder zu rennen, gegen eine zu eine Tür, ne? So sagt man in Hessen, zu eine Tür, anstatt einfach mal ein Stück zurückzugehen, innezuhalten und eine andere Tür zu wählen, die vielleicht schon sperrangelweit offen steht, direkt daneben. Und ich sehe sie nicht, weil ich immer wieder durch diese eine Tür renne. Also das ist auch etwas, was ich immer noch üben darf, immer mehr und mehr, wirklich zu schauen, was das Leben sich auch wünscht. Wie du sagst, es kann durchaus ein ganz anderer See sein, als der, der mein Kopf voranbringen wollte, ne? Mein Kopf sagt, das und das muss jetzt sein. Das ist das A und das O. Und die Seele sagt, nein. Und ich merke so, nachdem ich wirklich aufgehört habe, alles planen zu wollen und mehr jetzt einfach schaue, was dran ist, kommen so unglaubliche Geschenke. Und ich habe immer so das Gefühl, ich war viel zu schnell für meine Geschenke. Ich war schon weggerannt und schon wieder auf einem anderen Weg und meine Geschenke purzelten runter, aber ich war leider schon weg. Und wenn ich mal ein bisschen langsamer gehe und mich auch mal umschaue, dann kann ich auch die Arme öffnen und die Geschenke einfach nur empfangen. Und das hört sich alles so ein bisschen spirituell abgehoben an. Also manchmal, wenn ich mich dann höre, denke ich mir so, ups, ja. Und das ist tatsächlich so. Und das sagt wirklich jemand, also ich bin, glaube ich, wirklich auch down to earth. Also das war immer auch so die Herausforderung. Weißt du, dieses Spirituelle, das durchaus in mir ist und dieses Mediale zu verbinden mit dem Geerdetsein, das ich auch haben will. Ich will auch mit Zahlen gut klarkommen und ich möchte auf dieser Erde auch was erschaffen. Und das so zu kombinieren, ne, und nicht abzudriften in irgendeinen spirituellen Deckmantel dann auch wieder, den ich auch schon oft miterlebt habe auf meinem Weg, das möchte ich eben nicht. Ich möchte wirklich schauen, dass es für mich stimmt. Und da darf sich das alles miteinander kombinieren und ineinander schön fließend vereinen. Und ich finde, mein Außen zeigt mir, dass ich mir erschaffen habe, dass es wirklich mittlerweile mehr und mehr funktioniert und da ja, da bin ich echt glücklich. Und ich habe heute Morgen so bei mir gedacht, heute hast du dein Interview beim Glückfinder. Wie fühlst du dich denn jetzt? Und da habe ich so gedacht, ja, ich fühle mich glücklich in meinem Körper angekommen. Und das ist für mich meine Heimat. Ich brauche im Grunde nichts anderes. Und das habe ich in den letzten Monaten so für mich erlebt. Ich habe so viele existenzielle Ängste nochmal gehabt durch diesen Hauskauf. Und ich habe die durchfühlt. Ich lag nächtelang wieder mit meinen Panikattacken, die ich schon längst vergessen hatte. Ich dachte, ich komme nie wieder. Da waren sie wieder. Nachts haben sie mich begleitet und ich habe sie einfach nur gefühlt, die Angst. Immer wieder habe ich meine panikhaften Ängste, Schwitzattacken, alles drum und dran. Und irgendwann bin ich tief in mir hier angekommen und ich wusste, es wird nichts passieren. Wenn ich das Haus verliere, das ich jetzt gekauft habe, ist es okay, weil ich werde nicht sterben. Ich werde es überleben. Und ich werde immer noch mich und meinen Gott sei Dank gesunden Körper haben, der so viel mit mir durchgestanden hat und dass der überhaupt gesund ist, ist schon das Wunderschlechthin, weil ich habe ihm extrem viel angetan. Und dennoch, er ist glücklich, er ist gesund und ich bin in ihm und das ist meine Heimat. Und damit kann mich hier nichts mehr umhauen auf dieser Erde. Im Gegenteil, es ist alles wie ein Abenteuer. Und so gucke ich da so drauf, weißt du, und denke mir so, mal gucken, was draus wird, ja. Viele Dinge sind ungeklärt und ich denke mir so, spannend, mal warten, was passiert. Und natürlich werde ich alles dafür tun, dass mein Traum in Erfüllung geht. Dieser Traum, diesen Schritt zu gehen nach Berlin, dort die Seminare anzubieten in unserem Haus am See. Und wenn es nicht klappen soll, dann soll es nicht klappen. Und dann wird was anderes kommen. Hauptsache, ich bin in mir. Und das war so für mich etwas, da kriege ich schon wieder so Gänsehaut, weil es einfach für mich so glücksbringend ist. Da habe ich gedacht, und das werde ich heute meinem Glücksfinder sagen.
Das hast du gemacht. Und der Glückfinder sagt herzlichen Dank für deine Geschichte. Vielen lieben Dank. Bis hierhin erstmal. Jetzt habe ich natürlich für dich noch meine Glückfinder-Fragen vorbereitet.
Freue mich.
Ja, liebe Christina, erste Frage. Was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Glücklich sein bedeutet für mich, dass ich liebevoll mit mir umgehe. Dass ich mich genauso annehme mit all dem, was gerade da ist. Glück bedeutet für mich und glücklich sein bedeutet für mich, dass ich essen kann und mein Essen genieße, es schön verwerte, auch wenn sich das komisch anhört, und kraftvoll bin, meinen Sport machen kann, selbstbestimmt arbeiten, meine Seminarteilnehmer bei mir haben kann, meine Erfahrungen weitergeben und besonders junge Frauen unterstützen, weil ich in diesem Strudel war, wünsche ich mir das einfach.
Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich. Selbst. Nur ich. Ich bin für mein Glück verantwortlich.
Okay. Spielst du Lotto?
Nein.
Glaubst du, macht Geld glücklich?
Ich liebe Geld. Und ich liebe die Fülle. Und ich weiß aus meiner Erfahrung für mich, ich kann immer nur für mich reden, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Denn ich hatte eine Zeit, wo ich viel mehr Geld hatte als jetzt. Und ich war überhaupt nicht glücklich. Ich glaube, Geld ist ein Mittel für mich, um Freiheit zu haben, alles das zu tun und alles das mir zu gönnen, wonach mir ist. Und ich glaube, dass Geld alleine nur ein Tauschmittel ist. Und das, was wir selber daraus machen, die Art, wie wir es anreichern, ist das, was glücklich macht. Wofür wir es auch verwenden, ist das, was glücklich macht. Mich zumindest.
Sehr gut. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich ein wunderbares und wirklich einzigartiges Wesen bin und mit meinem ganzen Potenzial auch Menschen dienen kann, in ihr Potenzial zu kommen.
Cool. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Also wenn jetzt Zeitreisen möglich wären, wir könnten nochmal, keine Ahnung, 30 Jahre zurückreisen vielleicht, und du würdest der jüngeren Christina gegenüberstehen, was würdest du der raten?
Mach dich nicht so verrückt, alles wird gut.
Gut, und die letzte Frage. Gibt's irgendwelche Bücher oder Podcasts oder sonstiges irgendetwas, was du gerne empfehlen möchtest?
Deinen möchte ich gerne empfehlen.
Hey!
Den finde ich nämlich wunderbar. Dem lausche ich sehr gerne. Ansonsten kenne ich jetzt nicht so viele, muss ich ehrlich gestehen.
Bücher, die dich vielleicht begleitet haben oder inspiriert haben, wo du sagst, das könnte man mal gelesen haben sollen.
Ja, die Seelenverträge. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, Schugani heißt die, glaube ich, oder sowas. Leider
kein
Schugani.
Problem. Ich find's raus.
Das sind die schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Die haben mir in jeder tiefen Krise sehr, sehr unterstützend beigestanden. Die gibt es von 1 bis 10 oder 11, 12 mittlerweile sogar. Die empfehle ich.
Die Seelenverträge. Ich google das. Wenn sich jemand mit die... Ach so, nee, und hey, hier habe ich noch für dich dein Geschenk. Ha,
oh,
das mache ich jetzt auch noch.
Cool.
Bücher, guck mal.
Oh, danke.
Das Glückfinderbuch.
Oh, juhu, Mensch. Das ist ja
die
ganz toll.
Die ersten Geschichten des Glückfinders.
Oh, ich freue mich. Das werde ich all meinen Seminarteilnehmern zeigen.
Ja, sehr gut.
Das mache ich. Ich werde dich empfehlen.
Ja, sehr gut.
Das ist toll. Das sieht ja klasse aus.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten wollen würde... Wie kann er das tun? Sag mir eine Internetseite, die ich verlinken soll bei deinem Interview.
Das wäre schön, wenn du das machen würdest.
Ja, absolut.
Danke dir. Das ist www.herz-kopf.com.
Okay, also herz-kopf. Gut, okay. www.herz-kopf oder -herz-kopf.com.
Yes.
Werde ich verlinken, da kann man mit dir in Kontakt treten und auch mehr über dich erfahren. Christina, ich sag herzlichen Dank für deine schöne Geschichte, herzlichen Dank für die das nette Willkommen hier in deinem Hotel, für die leckere Verköstigung, ich bin noch ganz satt und der Kaffee sozusagen hat mir richtig gut getan. Ich sag Dankeschön und wünsche dir jetzt noch eine ganz schöne Zeit und einen schönen Umzug. Danke in euer dir. Neues Haus. Liebe Grüße an deinen Mann.
Danke.
Den habe ich heute leider nicht getroffen und alles, alles Gute.
Danke dir auch. Dankeschön für das schöne Interview.
Ja, sehr gerne. Bis dann, ihr Lieben da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.